Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann und spreche mit Frauen von erfolgreichen Männern, die selbst viel zu erzählen haben. Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich heiße Joanna Mann und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen, Patricia Staniek. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Du bist Österreichs bekannteste Profilerin, wenn nicht über die Grenzen hinaus. Und als wir uns kennengelernt haben, hatte ich dich schon am Radar, weil ich schon ein bisschen über dich gelesen habe, aber ich wusste nicht, was Profilerin ist. Und nämlich, du bist keine Kriminalprofilerin, sondern Verhaltensprofilerin. Das hast du mir damals erklärt. Und bitte erzähl, was das bedeutet.
Ja, also es gibt zwei Arten von Profiling. Das Ursprungsprofiling kommt aus den USA und das ist das Kriminalprofiling. Ich habe mich entschieden dafür, einen anderen Weg zu gehen, ja, weil Österreich hat Gott sei Dank zu wenig blutige Tatorte, wo ein Profiler gebraucht wird. Zum Glück. Also ein Kriminalprofiler, ja, wirklich zum Glück. Und deshalb habe ich mich entschieden, Verhaltensprofiler zu werden, was auch ganz gut zu meiner Lebensgeschichte, zu meinem Wunsch als junges Mädchen gepasst hat. Nicht, weil der Kriminalprofiler geht an den Tatort, schaut, was ist der Modus operandi, was ist da passiert aufgrund des Modus operandi, schaut er, welche Entscheidungen hat der Täter am Tatort getroffen und aufgrund dessen und ein bisschen mehr Mustern und, ja, stellt er dann ein Täterprofil eines nicht vorhandenen oder nicht sichtbaren Täters. In meinem Fall ist es so, es geht um die Analyse des Menschen, der mir gegenüber sitzt oder der in einem bestimmten Kontext von mir beobachtet wird oder aber auch per Video, wie zum Beispiel Politiker zum Beispiel, Videos von Politikern zu analysieren. Ja? Also bei mir geht es darum, Face-to-Face oder eben Videoanalysen zu erstellen und letztlich ein Profil, ein Profiling einer Person zu machen, zu schauen, wen habe ich da vor mir und was ist hinter der oft schönen Fassade von Menschen noch so verborgen.
Ja, du bist aber nicht nur Profilerin, also Verhaltensprofilerin, aber auch Kriminologin, du bist auch Unternehmensberaterin, du bist auch Coach, also du hast du bist sehr facettenreich in deiner Tätigkeit und arbeitest auch wirklich, also ich habe deine Homepage durchgelesen und ich war ein bisschen, ehrlich gesagt, überfordert mit den vielen, vielen, vielen Themen, also du bist auch für Sicherheit von der Seite von der Polizei und so weiter zuständig. Also du hast wirklich sehr viele Tätigkeitsfelder. Erzähl ein bisschen, wie du das aufgeteilt hast.
Ja, man kann schon ein bisschen differenzieren. Fürs Coaching habe ich überhaupt keine Zeit, ja, weil ich bin Montag bis Samstag unterwegs und meistens 10 bis 14 Stunden. Da bleibt fürs Coaching nicht viel über. Was ich mache, ich stehe in Seminarräumen und bringe Menschen bei, wie sie das Verhalten von anderen Menschen professionell analysieren können. Das mache ich im Speziellen für HR, Human Resources, weil wo wird genauso gelogen wie bei einer Vernehmung, wo wird genauso betrogen, ist natürlich auch in einem Bewerbungsgespräch, gerade wo es um neuralgische Positionen im Unternehmen geht. Ja, es ist sehr wichtig, die Menschen zu beleuchten und da kommt auch der zweite Aspekt hinein. Der eine Aspekt ist ja der Scientific Behavior Profiler, der ich bin und der andere Aspekt ist die Wirtschaftskriminalanalytikerin. Ich habe zwei ganze Studien gemacht und ein Dreiviertelstudium. Ja. Das eine war eben Betriebswirtin für Wirtschaftskriminalistik und Wirtschaftskriminologie. Dann habe ich noch ein Kriminologiestudium gemacht, das war das erste. Dafür gab es aber damals keinen akademischen Abschluss. Ja, den habe ich dann erst bei der Betriebswirtin gemacht. Und dann zu Covid habe ich mir gedacht, ich werde jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, mache noch ein Studium, was mich interessiert. Dann hatte ich keine Zeit und ein Studium an der Backe. Das war dann die akademische Expertin für internationales Sicherheitsmanagement. Ja. Und diese drei Aspekte bringe ich zusammen. Zum einen durch Analysen von Menschen in unterschiedlichsten Kontexten. Es kann auch in einem kriminellen Kontext sein, aber es kann auch in einem Kontext von Potenzial sein, wie es zum Beispiel durchaus auch in Bewerbungen ist. Ja. HR und Unternehmer, C-Level bis Top-Management nach oben, die brauchen mich sehr oft, weil es darum geht, zum Beispiel in neuralgischen Positionen, Spitzenpositionen zu besetzen. Dann haben die schon drei ausgesucht, die letzten drei, und ich schaue dann nochmal drüber, mache nochmal ein Profiling und schaue, sind die Personen geeignet. Und unsere Wirtschaftsermittler, mit denen wir kooperieren, die machen dann auch gegebenenfalls dann auch noch, was natürlich der Bewerber weiß, einen Background-Check, um zu schauen, dass alles in Ordnung ist. Weil wir wissen ja, dank KI. KI hat sehr viele Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile. Sehr viel Betrug ist dadurch möglich. Also Seminare, direkt Profilings beim Kunden. Ich arbeite Polizeien auf internationaler Ebene, wenn die mich brauchen, zu, aber vorwiegend im deutschsprachigen Raum. Auch viel mit Strategieentwicklung und so weiter, ja, oder eben Hintergrundinformationen. Wie gehe ich mit Menschen mit Persönlichkeitsstörungen um? Also mein Feld ist sehr, sehr weit. Das stimmt schon, aber im Grunde genommen dreht sich's immer ums Verhalten des Menschen.
Also das heißt, du analysierst einfach die Mimik des Menschen, Menschen. Das heißt, kann auch zum Beispiel in Mobbing-Situationen oder irgendwie so Konfliktsituationen sehr hilfreich sein. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass man dich als unheimlich gefährlich empfindet, weil keine wird gerne ertappt beim Lügen. Und also ich habe da auch Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin so ein bisschen Hobbypsychologin und Hobbydetektivin. Vielleicht kann ich mich mal bewerben bei dir.
Tu das.
Und sonst, ich habe mich da wirklich bewiesen letzte Zeit. Also habe auch Erfahrung gesammelt. Aber als eben Profilerin und so Verhaltensleserin muss man wirklich auch eine gute Psychologin sein. Das heißt, du musst durch den Menschen durchschauen können, das sind sicherlich diese Mikrobewegungen im Gesicht, die ausschlaggebend sind, aber auch...
Nein.
Okay.
Das ist im Grunde genommen das Gesamtpaket Mensch. Ja. Also Verhalten ist mal all das, was ein Toter nicht mehr kann. Ja. Also alles, was beim lebenden Menschen vorhanden ist, ist in irgendeiner Form Verhalten. Was ich analysiere, ist Mimik, Gestik, Körpersprache, Stimme, Sprache, Atmung, also die ganze Psychophysiologie des Menschen, nicht nur, sondern auch seine Muster. Ja. Wenn der Mensch spricht, und manche Menschen haben ja die Tendenz, ganz viel erzählen zu wollen und mich überzeugen zu wollen, dass sie nicht schuldig sind, dass sie unschuldig sind. Je mehr du sprichst, umso mehr erfahre ich von dir. Im Prinzip reden sie sich oft um Kopf und Kragen, ohne es zu wissen. Das heißt, das ist das Gesamtpaket. Und jeden Satz, den du sagst, das ist eine Entscheidung von dir. Und diese Entscheidung, die du jetzt triffst, analysiere ich und baue mir während des Gespräches ein Puzzlebild von dir zusammen. Und es geht nicht nur darum, hinzuschauen oder hinzuhören und das herauszufiltern und zu analysieren. Ich sage immer, ich arbeite mit zwei Händen. Die eine Hand ist die Profiler-Hand, wo ich beobachte, und die zweite Hand ist die Ermittlungshand. Mhm. Weil ich brauche auch die entsprechenden Kommunikationsstrategien, dass ich drauf komme, was steckt dahinter. Weil einfach zu behaupten einem Rechtsanwalt oder einem Richter oder einem Staatsanwalt gegenüber, der lügt, würde ich erstens mal gar nicht machen, weil ich muss es ja mal den Beweis antreten können, ja, sondern es gilt dann als gelogen, wenn der zugibt, dass er gelogen hat oder wenn die Wahrheit sich irgendwie beweisen lässt. Das heißt, er muss immer den Beweis antreten.
Beziehungsweise ihn so weit bringen, dass er sich quasi verrät, oder?
Ja, natürlich durch normale Kommunikationsmethoden, durch geschickte, exzellente Kommunikation.
Ja, es gibt aber Menschen psychologischer Typen oder psychologische Störungen, wo man wirklich schwierig dahinter kommt. Die sind perfekte Lügner, wie so Richtung psychopathisch oder soziopathisch. Menschen, die an ihrer Mimik unter Kontrolle haben, ihr Verhalten unter Kontrolle haben, irgendwie so eine Maske aufgesetzt haben. Wie gehst du damit um? Kannst du das relativ schnell feststellen, dass du das mit so einem Psychopathen zu tun hast oder Narzissten oder irgendeinem hochgradig gefährlichen Menschen?
Psychopathen geht es bei mir relativ schnell. Also am Verhalten würdest du den Psychopathen so ganz schwer erkennen und schon gar nicht, wenn du kein Profi bist.
Ja, weil die sind meistens nach außen total charmante Menschen.
Ja, die sind super nach außen.
Total charmant, total vereinnahmend und höflich und wir wissen.
Ja, das Einzige, was ist, sie sind oft ein bisschen zu glatt. Ja, und bei mir ist es so, über die Jahre, ich habe mit vielen diagnostizierten Psychopathen auch aus wissenschaftlichen, aus Forschungsgründen gesprochen. Und wenn mir einer gegenüber sitzt, ich spüre das und ich spüre das, wenn einer im Raum ist. Es nützt dir nur nichts, es zu spüren. Ja. Und ich habe jahrelang darüber nachgedacht, was ist das für ein Gefühl, das ich jetzt hier habe.
Spürst du eine gewisse Unruhe?
Ich konnte es jahrelang nicht beschreiben, was es ist, und plötzlich war es auf einmal da. Ich wittere Gefahr. Ich stelle mir vor, dass so ungefähr ein Reh sich fühlt, wenn der Jäger um die Ecke steht. Ja? Und das Reh wittert plötzlich etwas, und genauso geht es mir in dem Moment. Ich wittere Gefahr. Ja, aber du kannst das ja natürlich nicht so jetzt einfach sagen, ich wittere Gefahr, sie sind ein Psychopath. Ja? Und es bedeutet ja auch nicht, dass ein Psychopath was Schlechtes tut. Der Begriff Psychopath und Narzisst wird ja sehr oft sehr inflationär benutzt. Das ist einer mal ein bisschen komisch, ja?
Ja.
Ist er schon ein Psycho, und so einfach ist das natürlich auch nicht.
Ja, also mich hat das wirklich sehr, sehr auch überrascht und verblüfft, dass ich irgendwie die letzten Monate mein Algorithmus offensichtlich auf irgendwas eingesprungen ist bei den sozialen Medien, und ich habe so viele Filme und irgendwelche Beiträge zum Thema Narzissmus bekommen. Somit bin ich super gebildet in diesem Thema. Ich frage mich nur, warum kam das so? Aber ja, das ist schon manchmal das Gefühl, dass es wirklich jeder Zweite der Narzisst wird. Ich meine, wir sind immer alle irgendwo ein bisschen Narzissten, oder?
Ja.
Oft wird man das so genannt, weil man ein paar Selfies gemacht hat und gesagt hat, du bist ein Narzisst, weil ja, du zeigst dich gerne. Aber das ist nicht das Gleiche, oder?
Nein, weil um ein Psychopath zu sein oder ein Narzisst zu sein, brauchst du mal eine offizielle Diagnose. Ja?
Doch.
Also das ist etwas, was zu diagnostizieren ist. Das Problem dabei ist, sag einem Narzissten, er soll zu einer Diagnose oder zu einem Psychiater oder Psychologen gehen, oder sag's einem Psychopathen, der wird's einfach nicht tun, weil der sieht ja keine Veranlassung, ne? Weil der sieht sich ja tatsächlich okay. Und nicht der Psychopath oder Narzisst ist per se nicht schlecht. Wir hätten ja keine funktionierende Wirtschaft, hätten wir nicht Psychopathen an den Spitzen von der Wirtschaft. Und wir hätten auch keine funktionierende Wirtschaft, hätten wir nicht Narzissten. Und so wie du gesagt hast, wir brauchen sie auch. Ja? Aber die Frage ist immer, wie viel wovon? Wie viel hat einer an der Waffel? Ja? Also ich mache mir da immer so eine gedankliche Skala von 0 bis 10. Von 0 bis 5, sage ich, der klassische Hauspsychopath, der klassische Hausnarzisst, sind ein bisschen komisch, tun aber nichts, ja? Außer sich originell zu verhalten. Und wenn dann natürlich viele Dinge dazukommen, kann es dann schon mal passieren, dass du jemanden hast, der über diese Grenze drüber ist, und dann sind wir in der Psychopathologie. Ja? Mhm. Und da kann es durchaus gefährlich werden. Nur diese klassische Vorstellung, die man hat von Hannibal Lecter, das ist es eigentlich gar nicht. Ja? Die meisten Menschen glauben, alle Serienmörder sind Psychopathen. Das ist nicht so. Ein Psychopath ist ein Psychopath und ein Serienmörder ist ein Serienmörder. Ja? Es gibt Psychopathen unter uns und nicht alle sind schadhaft. Es gibt viele Narzissten unter uns, nicht alle sind schadhaft. Es gibt viele Menschen unter uns, die man unter normal abstempeln würde, und viele von ihnen sind schadhaft. Und manche auch nicht. Ja? Also man kann es nicht so global drüber geben. Ja. Aber wenn man mit solchen Verhaltensweisen dann zu tun hat, ist schon wichtig, dass man einfach gut aufpasst. Also dieses Präventivdenken ist sehr wichtig.
Ich glaube, Man muss Bescheid wissen.
Ja.
Und du achtest dann einfach, also wenn es um Beziehungen geht oder um auch berufliche Konstellationen, dann muss man schauen, so weit möchte ich gehen, dann nicht mehr. Und dann muss man einfach bewusst, wenn es geht, die Entscheidung treffen, okay, ich ziehe mich da zurück, ich mache da nicht mit. Weil oft wird man halt geblendet oder irgendwie voreingenommen oder in einer Beziehung irgendwie love gebombt, und dann fällt man tief runter und manchmal sogar noch tiefer.
Ja, das sind die Klassiker. Ne? Also es beginnt mit dem Turteln, wie du gesagt hast, das Love-Bombing, das ist die erste Phase. Da werden dir Komplimente gemacht. Wo warst du dann mein ganzes Leben? Es ist so toll, dass du da bist. Ich bin wie du bist wie ich. Ich bin
der Deckel für dich. Du bist für mich geboren.
Ja, du bist für mich geboren. Dich hat ein Engel auf den Boden geworfen, mir zu Füßen oder wie auch immer. Ja? Da wird einfach so gemacht, also ich bin wie du. Und dann entstehen solche Beziehungen relativ schnell, weil der narzisstische oder psychopathische Partner ganz schnell antreibt. Er will die Person relativ schnell für sich tatsächlich haben. In dieser Phase werden auch Geschenke gemacht, manchmal so übermäßige, dass die Frau sich denkt, warum ich jetzt? Der muss mich wirklich mögen, weil der mir dieses Auto vor die Tür stellt.
Ja.
Ja? So wie du gesagt hast, also manche tragen ja auch Prada und
ja,
und sie verschenken es dann im Grunde genommen
oder
auch.
Louis Vuitton.
Ja, oder was auch immer. Ja, was auch immer, es geht um das Schenken, es geht um das Geben. Und die Frau denkt sich, why me? Ja.
Nein, ich glaube, das ist so, wie du, wenn du viel Nebel machst. Ja? Wenn du zum Beispiel auf der Bühne viel Nebel machst, dann siehst du den Schmutz nicht. Ja?
Genau.
Und das glaube ich, das geht darum, dass man einfach diese Frau, also ich möchte nicht nur auf die Frauen, weil es gibt auch umgekehrt.
Umgekehrt, ja.
Es gibt auch Männer, die quasi narzisstische Partner haben. Ja? Also man spricht immer über die Frauen, aber es ist auch umgekehrt. Und da wird einfach viel, viel Lärm gemacht, viel im Nebel, viel Tamtam, damit man dann vielleicht ein bisschen berauscht wird und abhängig gemacht wird.
Genau so ist es. Mhm. Und dann kriegst du die Geschenke und dann schießt dir dein Dopamin hoch und dann ist er lieb zu dir, dann schießt dein Oxytocin hoch und irgendwie hast du dann einen vollen Hormoncocktail in dir und bist trunken vor Hormonen und dann gefällt dir das. Aber was du dann oft nicht mitbekommst, ist, weil du ja schon durch die Nebelbrille im Prinzip schaust, ist, dass die Person ja schon das zweite T, das erste war ja Turteln, das zweite T ist Tarnen, das dritte ist Täuschen. Die Person tarnt ihren Charakter, täuscht, lügt, betrügt, manipuliert bis zum geht nicht mehr. Die können das wirklich gut, ja. Das nächste ist dann, es geht in die Testphase über.
Ja.
Ja, Testphase bedeutet...
Also die Person wird getestet,
wie weit man
gehen kann,
ja,
oder?
Ja, genau. Mhm. Gibt es verschiedenste Dinge, die da schon eben passiert sind oder immer wieder passieren, wie diese Tests ablaufen. Und er schaut, wie weit kann er gehen, was macht sie alles mit. Und meistens macht sie dann relativ viel mit. Ja. Und es beginnt dann auch die Abisolierung sehr, sehr oft. Das ist auch ein Teil davon, Abisolierung von der Familie, vom Freundeskreis. Ne. Da geht man zum ersten Mal zur neuen Schwiegermami und dann gehen die raus. Beim Nachhausegehen sagt der Partner, ja, aber dein Papa kann mich nicht leiden. Die Frau sagt, no, der mag dich schon. Der freut sich, dass ich dich gefunden habe. Nein, der hat ein Problem mit mir. Ja. Mhm. Und das spielt er jedes Mal ein paar Mal hintereinander und irgendwann stellt er sich vor der Entscheidung, deine Familie oder ich. Erste Isolierung, zweite Isolierung, der Rest der Familie, Freundeskreis, bis er nur mehr Zugriff, die alleinige Kontrolle auf die Person hat und dann beginnt die effektive letzte Phase, Treten, Psychisches und Physisches.
Ja, das ist auch da, worüber ich auch geschrieben habe und was ich auch sehr viel beobachtet habe, dass man auch dann in eine wirtschaftliche Abhängigkeit getrieben wird und dann denkt man sich, okay, ich habe alles, aber im Endeffekt stehe ich voll unter Kontrolle.
Ja, genau.
Und dann ist es vielleicht noch lange gut, aber in dem Moment, wo die Person versucht zu gehen oder versucht selbstständig oder wird selbstständig oder merkt, okay, das ist nicht das, was ich oder beziehungsweise so psychische Folter oder psychische Qualen zu groß sind, und dann bist du voll abhängig von diesem Menschen und du hast keine Möglichkeit, einen Absprung zu schaffen. Und das ist eigentlich tragisch, weil das treibt viele sogar Richtung Suizid. Das ist wirklich im Ernstfall, weil wir werden auch über Femizide sprechen, aber in so einem Fall könnte das schon wirklich zu einem tragischen Ende führen.
Auf jeden Fall, da kann ganz viel passieren. Ne? Also ab dem Moment, wo die Trennung, die Scheidung auch ausgesprochen ist, kann es entweder zu einem Femizid kommen oder es kann zu Stalking kommen, whatever. Es kann ganz, ganz viel passieren. Ja? Deshalb ist es auch immer sehr wichtig zu überlegen, wann steige ich denn aus und wann mache ich den Safe Exit.
Ja? Genau, Safe Exit, das ist ein Stichwort. Mhm. Du hast vor 2 Monaten oder circa eine tolle Initiative gegründet, Phoenix, diese Initiative unterstützt Frauen, die versuchen, aus einer gewalttätigen, in welcher Form auch immer, Beziehung auszusteigen. Sind das nur Frauen?
In dem Fall sind es nur Frauen. Mhm. Es gibt auch Organisationen für Männer. In dem Fall haben wir es für Frauen gemacht, entstehend aus der Geschichte heraus, dass ich ganz, ganz viele Fälle habe, wo Frauen sind, die sich keinen Rechtsanwalt leisten können. Weil du hast das eh gesagt, wirtschaftliche Abhängigkeit, die hat nichts. Ja? Die kann aber auch nichts tun, um aus dieser Beziehung herauszukommen. Und diesen Frauen wollen wir dann helfen.
Genau, ich habe wirklich die große Ehre, dabei zu sein als Botschafterin.
Ist uns eine Ehre, dass du dabei bist.
Danke, danke. Und ich werde alles möglich tun, damit wirklich wir wachsen können und dass wir wirklich viele Frauen unterstützen können. Erzähl ein bisschen von der Struktur von dieser Organisation. Wie hast du sie aufgebaut? Wie ist der Plan?
Also wir sind gerade erst wirklich in der Entstehungsgeschichte drinnen, helfen aber schon. Ja,
ja, ich weiß.
Also das ist wichtig. Ich habe die Idee gehabt, das zu gründen und habe mir gedacht, am besten grenzübergreifend, ja, dass es in anderen Ländern auch so Organisationen gibt. Und habe dann auf Instagram immer wieder Postings von Shadia Dekiden gesehen und habe mir ihre Geschichte angeschaut, die sie hat. Und habe ihr dann mal geschrieben, wir haben dieselben Themen, vielleicht sollten wir mal live gehen auf Insta. Und dann sind wir in Kontakt getreten, ich habe sie angerufen, sie hat sich in den Flieger gesetzt, ist zu mir nach Wien gekommen. Und wir haben von einer Sekunde auf die andere gesagt, wir machen das Phoenix. Ich in Österreich, sie wird das in Deutschland aufziehen, weil die Problematik ist ja, sie ist Juristin in Deutschland und auch Medizinerin, aber die Rechte in Österreich unterscheiden sich oft von den deutschen Rechten. Ja, deshalb wird sie mit ihrem Team in Deutschland arbeiten, wir hier in Österreich und schauen, dass wir ganz viele Experten und Expertinnen bekommen, die auch in der Lage sind oder das mögen, sich pro bono für solche Frauen, die tatsächlich Hilfe brauchen, da hängen ja auch Kinder dran,
meistens,
die unterstützen.
Ja, weil genau. ich glaube, als Frau alleine ist es noch immer leichter, auch wenn es nicht leicht ist, ja. Flucht zu ergreifen, weil man denkt sich, okay, dann schlafe ich mal bei einer Freundin oder gehe zu meinen Eltern. Aber wenn du Kinder hast und wenn du diese Verantwortung hast, ist es wirklich extrem schwierig, weil man die Kinder auch jetzt nicht, man fühlt sich dann verantwortlich für die Familie. Und oft stecken die Frauen in diesen Beziehungen, weil sie sagen, ja, aber das ist meine Familie und die Kinder brauchen einen Papa und wir möchten alle zusammen sein und er schlägt mich nicht, er ist, er zahlt die Wohnung zum Beispiel, aber trotzdem ist er gemein zu ihr und das Geld wird knapp bemessen und so weiter. Und das ist auch Gewalt, das muss man auch sagen.
Natürlich.
Es ist schwierig, wenn sich die Frau dann trotzdem versucht zu trennen. Braucht extrem viel Unterstützung und extrem viel Zuspruch. Und es gibt viele Frauen, die sich nicht einmal trauen, das auszusprechen. Weil dann denken sie sich, da werden alle über mich lachen, weil ich meine, die glauben, ich habe ein super Paradiesleben und dann, warum muss ich da jetzt wegrennen, ja? Also das ist wichtig, dass es solche Initiativen gibt, eben auch für wirklich ganz extreme Fälle, wo Gewalt und so weiter, das kommt auch nicht von einem Tag auf den anderen, ja. Aber auch eben in diesen milderen Fällen, sage ich mal, im Einführungszeichen, wo einfach kein Glück da ist und trotzdem ein Wunsch nach Trennung. Wie gehst du in den Fällen, wo wirklich diese Femizidgefahr schon vorhanden ist? Kannst du das erkennen sicher, oder? Was war die Zeichen, weil man sagt, einmal geschlagen, immer geschlagen. Ja. Und dass man da wirklich das nicht verschlafen soll.
Ja, und das ist das Problem, dass es oft verschlafen wird, ja, weil was wird denn gespielt in so Beziehungen? Jetzt angenommen, der Mann schlägt jetzt die Frau, ja, die blauen Flecken, die kennt sie, die hört sie immer wieder oder die Blutergüsse, was auch immer. Jetzt geht er aber wieder zurück in Phase Nummer 1, Turteln. Er entschuldigt sich, ja, mir ist nur die Hand ausgerutscht.
Das heißt oder das Hoovering, wollte ich nicht. Oder?
Bitte?
Ist das Hoovering?
Hoovering ist dann, wenn das schon abgeschlossen ist und er versucht, sie nochmal zurückzubekommen,
okay.
Wenn es schon weg ist. Das ist wieder die Lovebombing-Phase. Mhm. Ne? Der geht wieder in Phase 1 zurück, Lovebombing. Oder betreibt aber auch Täter-Opfer-Schuldung, ich musste dich ja schlagen, weil du. Ja? Mhm. Das heißt, da haben wir dann schon Gaslighting-Spuren.
Gaslighting, genau.
Also auch dabei.
Ja. Gaslighting, das heißt, das ist diese Manipulation, dass man der Person einredet, dass sie was falsch gemacht hat und so erfolgreich, dass sie dann irgendwie das zu glauben beginnt.
Dass es auch schon glaubt und das ist das Problem, weil ich werde immer wieder gefragt bei meinen Vorträgen, die ich auch zu dem Thema halte, bei den Keynotes, ja, warum gehen die denn nicht? Sind die alle deppert? Die sind nicht alle deppert. Ja? Die Frage darf man nicht stellen, warum gehen die nicht? Die Frage muss komplett anders gestellt sein. Die Frage muss gestellt sein, was ist es, was die Personen tatsächlich abhält davon, lebend, gesund aus dieser Beziehung rauszugehen. Die Frage muss man sich stellen. Wie kommen die Leute da raus? Was ist es, was diese Frauen hindert, da rauszugehen? Das muss ich mir anschauen. Ich muss nicht überlegen, ob die deppert ist oder nicht, ja? Sondern ich muss schauen, was ist es, warum sie nicht raus kann. Sie kann nicht raus, weil sie finanziell abhängig ist. Sie kann nicht raus, weil sie ihre Ethik und Moral daran hindert, den Papa jetzt die Kinder zu nehmen, dann wäre sie wieder die Böse.
Ja.
Sie kann nicht raus, weil die Gewalt die Folge sein wird. Sie kann nicht raus, weil sie Angst vor Stalking hat oder aber auch Angst um ihr Leben hat.
Oder um ihre Kinder. Dass ihre Kinder.
Ja. Wir hatten jetzt wieder einen Fall vor kurzem besprochen, wo der Partner die beiden Haustiere, die geliebten Hunde der Frau getötet hat. Einfach um ihr zu zeigen, wenn du jetzt gehst, der Nächste bist du.
Mhm. Ja? Also bei mir melden sich auch, nachdem das schon ein bisschen öffentlich geworden ist, mit Phoenix melden sich immer wieder Frauen, die mir ihre Geschichten erzählen. Und auch, dass man zum Beispiel, einer hat mir erzählt, dass ihr Partner, ihr Ex-Mann das Kind weggenommen hat, weil er sie so weit getrieben hat, dass er sie als psychisch krank abgestempelt hat und dann auf das hinauf hat, obwohl er das Kind gar nicht wollte und sich gar nicht interessiert hat. Aber nur um der Frau zu Fleisch zu machen. Und natürlich wirst du dann als Mutter total wahnsinnig, ja, wenn dir dein Kind weggenommen wird. Und da, das sind solche Machtspiele und eben diese Psychopathen, Narzissten, wie man sie nennt, denen ist das egal eigentlich, weil sie ja kein Empfinden haben. Die möchten einfach dir zu Fleiß machen oder es geht nur um die Rache und um zu zeigen, wer stärker ist. Und vielleicht wäre das die Möglichkeit, wie siehst du das, vielleicht wäre die Möglichkeit, dass man die Frauen einfach warnt, nicht in so eine Beziehung einzugehen. Kann man das, glaubst du, dass man sagt, okay, wenn es so eine Lovebombing-Phase, wenn der eine kommt, der das wahnsinnig übertreibt und dich da total auf den Händen tragt, dann werden wir die Frauen sagen, na ja, aber sie ist so schön und endlich liebt mich wer.
Du, ich versuche das seit 1999 immer wieder Frauen zu warnen, dass, indem ich Vorträge drüber halte, indem ich Instagram, Facebook und so weiter, alles, was es da gibt und Social-Media-Plattformen befülle mit diesen Themen, ja. Wenn die Frau da drin hängt, hängt sie da drin. Die blendet alles aus, was sie vorher eben auch gehört hat. Ja, wir haben sogar versucht, mit einem Kollegen von mir, den Magister Marx, habe ich eine Veranstaltung gemacht, wo wir, weil es sehr viele Probleme gab mit jungen Mädchen schon, Partnerschaften, die gewalttätig waren, haben wir eine Veranstaltung gemacht und haben gesagt, okay, der Eintritt in die Veranstaltung kostet 30 Euro und diese 30 Euro pro Person überweisen wir an eine Hilfsorganisation für junge Mädchen und Frauen, die das Geld nötig haben. Ja? Mhm. Was glaubst du, was passiert ist? 12 Personen haben sich für das Seminar angemeldet, weil 30 Euro zu bezahlen waren für einen guten Zweck. Ja? Und dann denke ich mir, was ist mir meine Tochter oder mein Sohn wert? Ja? Wir haben ganz, ganz viel versucht an Aufklärung zu machen. Und wir leben ja auch heute in einer Zeit, wo wir uns informieren können. Ja. Vor 20, vor 30 Jahren konntest du nicht Dr. Google oder Mr. ChatGPT oder sonstiges befragen. Du hast Media. Heute alle Möglichkeiten. Ja. Ja. Und wenn du sie nicht nutzt, hast du aber auch ein bisschen Pech, ja? Weil ich sage schon den Frauen, ihr habt auch Verantwortung für euer Leben. Wir wissen alle nur, dass wir ein Leben verfügbar haben. Vielleicht werden wir mal eine Sonnenblume am Wegesrand, ich weiß es nicht. Mhm. Ja? Und deshalb will ich mein Leben so glücklich leben, als es geht, dass wir nicht alle 24 Stunden glücklich sind. Am Tag ist vollkommen klar. Ja?
Das sind nur Momente.
Aber ja, sind immer Momente. Aber ich brauche ein Leben, in dem ich keine Angst habe. Und das ist wichtig. Und da muss ich auch die Entscheidung treffen für mich. Ja. Ja? Für mich und für meine Kinder und zu sagen, ich gehe, ich muss das jetzt hier beenden. Und dann muss ich aber behirnen. Ja? Das heißt, es nützt nichts, wenn ich sage, ich renne, ja? Sondern ich muss wirklich mir jetzt überlegen, wen binde ich da ein, wo hole ich mir Hilfe, wie kann ich das wirklich gefahrlos machen, wenn ich schon in einer gewaltbelasteten Beziehung bin. Ja? Wenn ich schon psychisch und physisch dort misshandelt werde, dann muss ich das klug machen.
Ja, keinen, der sagt, eben der Wertet, der sagt, okay, du bist zu dumm, um wegzugehen, ja. Sondern einfach einen, der sagt, okay, der Schritt A ist, suchst du dir eine Wohnung, der Schritt B ist zum Beispiel, suchst du einen Job oder irgendwie, oder sparst du ein bisschen oder irgendwo, oder wendest du dich an eine Organisation, die dir einfach die weiteren Schritte oder beziehungsweise einen Anwalt zur Seite stellt. Also man findet immer eine Lösung, oder?
Ja, nur das Tragische dabei ist, dass viele dann die Lösung gar nicht nehmen.
Ah, ja, das
also
kennen
das
wir.
Also das passiert auch, dass viele die Lösung nicht nehmen. Wir servieren die Lösung und sie wird dann nicht genommen. Dann sitze ich da und denke mir, ist der Schmerz, das Hebel noch nicht stark genug? Oder was braucht's noch?
Was muss passieren?
Ja, was muss noch passieren? Weil das Nächste, was dann passiert, ist ja oft ja schon schwerste Verletzungen bis zum Femizid, ja.
Ja, also du bist da wirklich sehr präsent und sehr deutlich in deinen Worten. Ja. Und da, ich bin wirklich dankbar dafür, weil das ist notwendig. Wie viele Stunden hat dein Tag, wenn du das alles unterbringst? Weil ich meine, die Vorträge, die Schulungen, die Podcasts, die Bücher, Profiling und so weiter. Also das ist unfassbar. Wie findest du Zeit da? Wie findest du Zeit für dich?
Oder machst du es einfach? Also ich arbeite schon 10 bis 14 Stunden am Tag auf jeden Fall. Manchmal ist es durchaus also sehr, sehr oft so, dass ich Montag bis Samstag arbeite, am Sonntag meine Koffer packe und schon in den Flieger steige oder erst am Montag in den Flieger steige. Aber Ich empfinde das nicht so schwer belastend, weil ich meinen Job liebe und weil ich einen Sinn darin sehe. Das heißt, ich arbeite wirklich gerne. Und ich bin natürlich auch in einer Position, dass ich sage, ich drehe jetzt im Sommer, Juli, August meine Firma komplett ab. Und das mache ich auch, also bis auf das Daily Business, das reinkommt. Aber Juli, August, das sind meine Sommerferien und die mache ich. Da bin ich mit meinem Mann unterwegs. Wir sind auch immer an Weihnachten da. Oder wir haben schon unsere Urlaubsphasen, wir haben das fix eingeplant. Das ist auch dringend notwendig. Und auch die eigene Psychohygiene ist notwendig. Wenn ich die mal brauche, gehe ich in den Schießkeller und baller mir den Kopf leer. Ja. Oder Motorrad fahren oder einfach nur in der Badewanne sitzen. Was auch immer.
Ja, man muss
aber Psychohygiene
wissen.
Ist wichtig.
Aber das Stichwort, dein Mann ist auch in der Firma, also er ist ein bisschen die graue Eminenz hinter dir.
Also grau ist er im Eminenz.
Obwohl
also,
er gar nicht grau ist.
Ja, doch.
Sehr, sehr, sehr nett.
Ja. Also von der Haarfarbe her ist er schon grau, ist auch vollkommen
nur
okay.
Nur von der Graufarbe.
Ja. Mein Mann leitet den Finanzbereich, er ist der CFO im Unternehmen und macht alles, was mit Finanzen zu tun hat, also Buchhaltung, Verrechnung und. Und den Rest mach ich, also Sales, Marketing, Sales brauche ich nicht machen, mein Produkt ist Gott sei Dank ein Selbstläufer-Produkt und Marketing mache ich nur Social Media und mir ist am liebsten, wenn ich Leute unterstützen kann, ihr Leben glücklich zu leben.
Ja, das gelingt dir wirklich sehr gut und ich habe mir nicht einmal die ganzen Titel aufgeschrieben, weil ich habe mir gedacht, da wird zu lange Zeit von den Büchern und von dem Podcast und von den Interviews, die du gegeben hast, man braucht dich einfach nur googeln. Sag mal nur, sagt man Staniek oder Staniek? Weil ich habe zwei Versionen gehört und ich möchte wirklich korrekt sein.
Mein Mann sagt Staniek. Von dem habe ich den Namen, ja.
Okay.
Aber ich kann mit Staniek auch leben.
Also ja, aber
für
das,
mich ist es kein Problem.
Ja, das so wie ich mit Johanna und Johanna. Also
ja.
Hauptsache nicht Johanna. Also das aber ich bestehe immer drauf, dass man nachfragt und dass man korrekt irgendwie geht.
Also es ist für uns beides okay.
Ja, ja. Sehr gut.
Solange das I drinnen ist.
Genau.
Staniek kommt ja auch öfter.
Ja. Es ist ja so schwer. Meine Liebe, wie bist du dazu gekommen? Also ich habe ein bisschen gelesen, dass du bis zum 7. Lebensjahr Einzelkind warst und dich schon sehr viel für Menschen und Natur interessiert hast. Du hast auch einen Halbwolf erzogen bzw. gepflegt.
Ja.
Und diese Liebe zu den Wölfen ist dir bis heute geblieben. Erzähl, wie du deine Kindheit warst, so ein bisschen in die Richtung.
Heute weiß ich, dass ich introvertiert und extrovertiert bin, nennt man Orthovert, ja. Also das ist ein ziemlich neuer Begriff. Weil früher hat es ja nur geheißen, du kannst entweder nur introvertiert oder extrovertiert sein. Das hat auf mich überhaupt nicht gepasst. Ich war als Kind ein sehr introvertiertes Kind, ja, und bin später extrovertierter geworden. Und heute bin ich beruflich extrovertiert und privat introvertiert. Aber das war nicht genau diese Frage, die du gestellt hast.
Also ja, aber das ist interessant, weil da überlege ich für mich da schon ein bisschen so die Ähnlichkeit, ja. Aber
ja,
bitte, erzähl weiter.
Ich habe immer wieder behauptet, es muss beides geben. Und jetzt hat es ein Wissenschaftler bestätigt, es gibt beides.
Okay, muss ich nachlesen.
Ja,
gut.
Es gibt beides. Ich schicke dir dann die Unterlagen dazu.
Mhm.
Ich war ein sehr zurückhaltendes Kind und meine Eltern hatten Freunde, die selber noch keine Kinder hatten. Ja? Und ich war 7 Jahre lang eben ein Einzelkind. Und am Wochenende sind meine Eltern dann immer zu Freunden gegangen und ich war mit. Das heißt, ich war immer mit den Erwachsenen. Und ich saß da irgendwo am Boden und habe die Menschen beobachtet. Ja, das war viel spannender, als mit irgendwelchen Matador oder sonstigen Dingen hier zu spielen. Und wenn du als Kind am Boden sitzt auf einer Party, wo Erwachsene sind, dann siehst du relativ viel, was du aus der normalen Perspektive nicht siehst. Und irgendwann habe ich mir dann Gedanken zu machen begonnen, warum machen die Menschen das? Warum greift dieser Mann dieser Frau aufs Knie, obwohl er mit ihr nicht verheiratet ist und seine Ehefrau woanders sitzt. Ja.
Oh.
Und irgendwann habe ich dann diese Dinge auch laut gesagt. Ja. Und meine Mutter hat gesagt, du machst den Mund in Zukunft nur mehr auf, wenn ich dich frage, weil wenn du was sagst, gibt es nachher Streit. Ja. Dann habe ich gelernt, ich soll das nicht machen, was mich an der Beobachtung nicht gehindert hat. Ich habe immer beobachtet und habe dann gemerkt, wie die Menschen sich verhalten und was es braucht, dass ich mit denen normal umgehen kann. Ja. Also ich habe genau gewusst, wie muss ich mit denen reden, damit das funktioniert? Das war mir in der Schule, im Kindergarten, überall, also sehr, sehr hilfreich dann durch die Beobachtung. Und wir hatten einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich bin ja 1964 geboren, ja. Und irgendwann haben wir diesen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher bekommen. da habe ich aus dem Kinderzimmer, ich durfte ja offiziell nicht, Tatort geschaut. Tatort, der alte Aktenzeichen XY. Wir hatten eine alte Tür und die war verbogen vom Kinderzimmer und durch diesen Spalt konnte ich rausschauen. Blöd war immer, dass meine Mama mit dem Schaukelstuhl genau gegenüber gesessen ist. Wenn sie nicht geschaukelt hat, konnte ich unten durchschauen. Wenn sie geschaukelt hat, also blinkt, blinkt nicht, blinkt nicht. Ja. Und so habe ich mir das immer angeschaut und dann hat meine Mama gesagt, so als ich 12 Jahre, 13 war, was willst du denn werden? Und ich sage, Kriminalhauptkommissarin. Und Mama sagte, du spinnst, wir haben kein Geld für ein Studium, machen wir nicht.
Ja genau, das habe ich auch gelesen, dass sie nicht einverstanden war, dass du studierst.
Ja. Weil Frauen Kinder bekommen, zu Hause sind, das Geld haben wir nicht und du lernst was Vernünftiges. Entweder du wirst Friseurin oder du wirst Sekretärin. Mhm. Und ich habe mich dann für Sekretärin entschieden und habe mich dann hochgearbeitet bis in Führungspositionen und habe das bis 1998 gemacht und bin dann von einem Tag auf den anderen fast so quasi geflüchtet. Ich wollte einfach nicht mehr. Und ich habe mich viele Jahre mit dem Verhalten von Hunden, von Wölfen und von Menschen beschäftigt, eigentlich mein ganzes Leben. Und bin dann 3 Wochen später, nachdem ich meinen Job an den Nagel gehängt habe, habe ich ein Seminar gemacht, das erste, wo ich Menschen, also Manager und ein paar Politiker analysiert habe und ihnen gezeigt habe, wie sie besser auftreten können. Weil Ausbildungen und Seminare hatte ich vorher schon einiges und von da weg bin ich immer tiefer und immer tiefer in die Materie eingetaucht und habe dann bei einem Fall für eine Polizei im Ausland mitgeholfen. Die haben mir ein Video geschickt in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Und ich habe den Ton weggedreht, weil mich die Sprache nur irritiert hat und habe das dann analysiert und habe das hingeschickt. Und die haben zeitgleich zu meinem Timesheet die Sprache genommen und haben es verglichen und haben dann festgestellt, dass es an bestimmten Zeitpunkten Unterschiede gab zwischen dem, was ich gesehen habe und was der Mensch gesagt hat.
Oh, unfassbar.
Ja?
Mhm.
Und das war eben diese Differenz, dieses andere, dieser Unterschied, wo sie dann eine Strategie entwickelt haben, genau an den Punkten da einzuhaken, tiefer zu graben. Und dann konnten sie den Fall lösen. Und das war für mich der Weg, wo ich begonnen habe, Polizeien unterschiedlichster Art zu unterstützen, ja, und habe dann eben diese Studien gemacht, ganz viele Ausbildungen auch bei den Amerikanern, ja, und ja, um es mit einem Satz zu sagen, ich habe es, glaube ich, eh schon mal gesagt, ich liebe das, was ich tue.
Ja, das merkt man. Ja. Das merkt man, es ist total faszinierend, man könnte die stundenlang zuhören.
Das Problem ist, ich kann stundenlang reden.
Ja, ja, ich kann dich unterbrechen, auch wenn es so weit sein muss. Aber ich finde total spannend, was sind so deine nächsten Zukunftspläne, also auch natürlich in Bezug auf Phoenix, wie möchtest du es weiterentwickeln und gibt es irgendwelche Highlights, die du anstrebst jetzt nächste Zeit, nächstes Jahr?
In der nächsten Zeit habe ich geplant, auch ein bisschen noch auf mich zu schauen und die eine oder andere noch große Reise einzuplanen. Meine Firma läuft eh und die wird auch weiterlaufen, da bin ich dran. Phoenix ist mir sehr wichtig. Ich möchte im ersten Schritt Phoenix aufbauen und vielleicht dann später jemanden, der es übernehmen möchte, übergeben.
Schaust du mich an?
Ja, na klar, schaue ich dich an. werde dann da sein.
Ich fange als Praktikantin an.
Nein, das tust du gar nicht. Du fängst schon auf Augenhöhe an.
Okay.
Ja? Für mich ist es nur wichtig, aufzubauen und damit etwas zu schaffen, was vielleicht nachhaltig ist und nicht politisch abhängig ist. Das ist das, was wir nicht wollen. Ja, wir wollen eben Menschen helfen. Das heißt nicht, dass wir nicht mit der Politik zusammenarbeiten. Das tun wir sowieso. Und wenn etwas passiert, arbeiten wir auch mit der Polizei zusammen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wir wollen eine unabhängige Stelle sein, wo sich die Menschen hinwenden können, wenn sie Hilfe brauchen.
Und man braucht mehr Menschen wie dich. Absolut, die so.
Ja, wir brauchen ganz viele Unterstützer und Unterstützerinnen.
Ja. Ich werde dich auch unterstützen in unserer Initiative und ich hoffe, da können wir wirklich sehr, sehr vielen Frauen helfen. Wenn sich jetzt jemand angesprochen gefühlt hat, beziehungsweise Hilfe braucht, kann jederzeit entweder über meine Social Media oder deine Social Media sich an uns wenden.
Ja.
Auch jegliche Sponsoren, Unterstützer, Fans und so weiter sind gerne willkommen, weil wir brauchen auch Geld, um den Frauen erfolgreich helfen zu können. Wir werden alles verlinken und ich danke dir vom Herzen, dass du da warst und für das ganz spannende Gespräch.
Ich danke dir.
Wir sind am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf Social Media und abonniert meinen Kanal.